versuche das immer, wenn Leute mich fragen, so klar zu machen, naja, ein Hühnchen kann ich bequem essen. Aber wenn ich ein Stück Hühnchen aspiriere, habe ich plötzlich ein akutes Problem.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Vapen und E-Zigaretten. Und heute ein ganz besonderer Gast, und zwar Herr Dr. Zerbst. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir wollen heute mal über die Folgen aus medizinischer Sicht auch sprechen, ganz ausführlich, und freuen uns darüber sehr. Und starten einfach mal.
Herzlich willkommen. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Joachim Zerbst. Ich bin Pneumologe, Kardiologe und Intensivmediziner und freue mich, dass ich mal was zum Vapen sagen darf.
Begegnet Ihnen das in Ihrem Alltag oft?
Ja, leider.
Okay. In welcher Form?
Also es begegnet mir zum einen, dass ich die Menschen draußen vapen sehe, dass ich bei manchen Autos schon das Gefühl hatte, ich muss zum Löschen greifen, weil da eine riesige Wolke rauskam. Aber auf der anderen Seite, und das macht mir sehr viel mehr Sorgen in meiner Rolle als Arzt, dass die einfach kommen mit zum Teil schweren Lungenerkrankungen, die auf dieses Vapen zurückzuführen sind.
Okay, also ganz klar können Sie dann sagen, das kommt vom Vapen.
Also bei einigen Erkrankungen, das werden wir wahrscheinlich auch noch hinten ansprechen, bei der Popcornlunge kann man das eindeutig sagen, das kommt davon. Was wir natürlich immer machen, wir versuchen andere Dinge auszuschließen. Aber wenn halt junge Menschen kommen mit Symptomen wie Husten oder Luftknappheit oder so und wir finden kein Asthma, dann ist es relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das vom Vapen kommt. Und es wird einfach immer häufiger.
Und Sie haben auch tatsächlich junge Patienten schon?
Ja. Wie jung? Wir haben junge Patienten. Die jüngste war, glaube ich, 13.
Das ist sehr jung.
Dafür, dass man erst ab 18 vapen darf, finde ich 13 erschreckend
auffällig,
jung.
Ja.
Ja, da, glaube ich, ist ein riesiges Problem, dass man diese Dinger ja theoretisch erst ab 18 zu haben sind für die Jugendlichen oder für die Menschen zu haben sind. Aber ich glaube, da passiert sehr viel, dass der Kumpel mal hingeht und holt und dann weitergibt. Und das ist, glaube ich, das riesige Problem.
Ja, das merken wir in unserem Kontrollalltag, sage ich jetzt mal auch, wenn wir Jugendschutzkontrollen machen auch. Oder auch wenn wir in der Schule sind, ne? Dass die Jugendlichen uns dann berichten, dass sie irgendwie vapen.
Eigene Erfahrung. Katrin, hast du schon mal gevaped?
Nein. Ich habe in meinem Leben 5 Zigaretten geraucht, Westeis. Dann wurde das ja verboten mit dem Mentholaroma, weil man damit ja suggeriert bekommen hat, dass das irgendwie gesünder ist als normale Zigarette. Und dann habe ich das auch natürlich sein lassen, weil mir das auch nichts gebracht hat. Und jetzt wundere ich mich, dass wir Vapes haben in allen möglichen Aromen und niemand sagt, das tut ja so, als ob es gesund ist, weil es nach Banane schmeckt oder so. Ich verstehe es nicht.
Ja, und da ja auch viel mit Menthol und Eis auch gearbeitet wird, ne? Das ist ja auch, glaube ich, der Anreiz, dass es dann ja noch mehr prickelt beim Einatmen.
Genau.
Ja, ich war Raucherin tatsächlich. Also meine Tochter hat mich dann zur Nichtraucherin gemacht, schlagartig, das geht. Habe aber dann auch tatsächlich 2 Jahre gevaped, also E-Zigarette geraucht selber. Und muss gestehen, hin und wieder, wenn ich mal los bin, nehme ich auch eine nikotinfreie Vape. Ob es das besser macht, weiß ich nicht. Aber vom Gefühl her brauche ich das oder scheinbar brauche ich das. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Das ist wahrscheinlich eher der Kopf. Genau, aber die Erfahrung ist da. Deswegen ganz spannend, heute mal darüber zu sprechen und zu hören, was das für Auswirkungen hat.
Ja, gerne. Also ich kann es auch aus, also Vapen habe ich nie gemacht. Ich habe mal als Jugendlicher geraucht, das weiß ich nicht, war mir dann irgendwann zu teuer und so richtig geschmeckt, muss ich sagen, ehrlich, hat es auch nicht. Und dann, was ich ganz toll fand, Pfeifenrauchen. Pfeifenrauchen hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich gesagt, das muss ich probieren, weil dieser Rauch hat einfach so lecker gerochen. Und das war eine nette Atmosphäre, das macht man nicht wie Zigarette so mal nebenbei oder zum Runterkommen. Und dann habe ich festgestellt, dass der Rauch gut riecht, aber schmecken tut es überhaupt nicht. Und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, ja, ich finde, also manche Vapes riechen ja gut, da kann man nichts gegen sagen, aber ich glaube, das ist auch dieses Hauptproblem, dass dann halt gevaped wird, weil es riecht auch noch gesund, wenn es nach Banane oder Erdbeere riecht. Aber ich habe gar kein Bedürfnis, weil nachdem die Pfeife nicht geschmeckt hat, denke ich, es wird auch nicht nach Erdbeere schmecken. Und wenn, esse ich wahrscheinlich lieber eine Erdbeere, als dass ich mir irgendwelche Gase da in die Lunge reinpumpe.
Ich glaube, dass das Wissen darum gar nicht so verbreitet ist. Also wir haben tatsächlich Eltern, die angesprochen werden, weil die jugendlichen Kinder mit Vapes erwischt werden. Und dann sagen die, ja, aber es ist doch nicht schlimm, es ist doch Melone. Und dann denke ich, ja, aber da ist ja keine Melone drin. Und da sind auch keine Vitamine von der Melone drin. Es riecht vielleicht nach Melone, es schmeckt nicht mal nach Melone, weiß ich ja nicht. Aber es ist ja nicht gesund, nur weil es danach schmeckt. Und ja. Eltern stehen da manchmal auf dem Schlauch und verstehen das nicht.
Was ich glaube, was ein riesiges Problem dabei ist, die ganzen Firmen, also erstens diese Werbung, die ist ja sehr spektakulär. Also das ist, oder auch die, wie das verpackt ist, das ist ja nicht irgendwie so, sondern tolle Farben mit Symbolen, mit allem drum und dran. Das ist gut zu handhaben, das mag alles sein und es riecht total lecker. Und was ich so fatal finde, dass ja immer damit geworben wird, dass dort alles, ich sage jetzt mal, lebensechte Wirkstoffe drin sind, die vermeintlich getestet sind. Aber das Entscheidende ist, dass diese Stoffe alle getestet sind, wenn sie in den Magen-Darm-Trakt kommen. Und die Lunge ist was anderes. Ja, ich versuche das immer, wenn Leute mich fragen, so klar zu machen, naja, ein Hühnchen kann ich bequem essen. Aber wenn ich ein Stück Hühnchen aspiriere, habe ich plötzlich ein akutes Problem. Und genauso ist es mit diesen Sachen. Und das Problem ist, dass bei diesem Verbrennen oder Verdampfen neue Substanzen entstehen. Und diese neuen Substanzen sind alle überhaupt nicht getestet. Also wir haben da keine Studien, dass diese neuen Substanzen irgendwie ungünstig sind oder günstig sind. Wir stellen einfach nur fest, dass mit dem Vapen zunehmend Erkrankungen bekommen, die die Lunge haben. Es gibt auch gute Untersuchungen, was nach dem Vapen passiert. Das heißt, das Epithel, also diese Schleimhaut, wird geschädigt. Dieses Flimmerepithel, was dafür sorgen muss, dass das alles rauskommt, hat ein ernstes Problem. Und da geht es nur um diese Zusatzstoffe, nicht um das Nikotin. Ja, weil dann sagen ja auch manche, ich könnte das Nikotin mal sein lassen oder das Nikotin ist gut. Nikotin hat ja etwas sehr Faszinierendes. Auf der einen Seite bringt es einen runter, aber auf der anderen Seite kann man sagen, das muss ich erstmal eine rauchen, dann geht es los. Also es hat ja in beide Richtungen funktioniert, das Nikotin. Ohne Nikotin, da habe ich nicht diesen suchtmachenden Faktor, ganz ohne Frage. Aber deswegen ist das Vapen nicht gesünder, um nicht zu sagen, in die Lunge gehört nur die normale Luft. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dann gibt es immer so Argumente, wenn es gesagt, na ja, aber wir haben doch die Feinstaubbelastung und gucken Sie doch mal da, wie es da ist. Da muss ich immer sagen, ja, das kann ich aber nicht vermeiden. Also ich kann was dafür, dass die Feinstaub geringer wird. Da gibt es zum Beispiel gute Untersuchungen, dass in afrikanischen Dörfern, wo die Leute in ihrem Haus sitzen und dort das brennen, dass viel mehr Lungenerkrankungen da sind als bei uns zum Beispiel. Aber das Rauchen oder das Vapen, das ist völlig überflüssig, das brauche ich nicht. Und deswegen ist die Empfehlung, das halt sein zu lassen.
Wenn Sie jetzt sagen, die Jüngste war jetzt irgendwie 13 Jahre alt, was hat die denn für eine Perspektive? Also mit was für einer Erkrankung kam sie und was macht man dann, damit es irgendwie anders wird, besser wird?
Also diese junge Patientin hatte jetzt Glück. Diese junge Patientin hat jetzt nicht eine ernsthafte Lungenerkrankung gehabt, sondern die hat einfach ihr Bronchialepithel geschädigt gehabt. Sie hatte Husten und bei ihr wird die Wahrscheinlichkeit relativ groß sein mit entsprechenden Medikamenten für die Übergangsphase, wenn sie dann auf das Vapen verzichtet, dass sich die Lunge voll und ganz wieder erholt. Und glücklicherweise ist sie auch beim Vapen gewesen und hat keine Stoffe mit Nikotin genommen. Das Problem bei dem Nikotin ist ja, dass die junge Lunge, also die junge Lunge wie auch das junge Gehirn, sich immer noch weiterentwickelt bis zum Erwachsenen. Und dass gerade in diesen Phasen das junge Gehirn extrem empfindlich ist für Nikotin. Dass das also sehr viel stärker eine Sucht erzeugt, als wenn das jetzt ein 45-Jähriger anfängt zu rauchen. Also da wieder wegzukommen, je früher ich anfange mit dem Nikotin, desto schwerer ist es wieder wegzukommen.
Was für Medikamente gibt man dann da? Also ist es dann Cortison klassisch?
Also klassischerweise wird eine ähnliche Therapie gemacht wie beim Asthma. Ja, das, weil die Symptomatik auch ähnlich ist, die Atemwege werden enger. Das heißt, Sie nehmen ein Medikament, was die Atemwege weit macht und ein Medikament, was die Entzündungsreiz unterdrückt. Sie müssen sich vorstellen, da wird ja ein vom Körper so wahrgenommenes Gift auf die Lunge getan. Das heißt, der Körper muss damit irgendwie reagieren, weil es gehört da nicht hin. Und das macht er immer im Rahmen einer Entzündung. Und leider Gottes läuft die manchmal, das ist ja nicht bei allen so, es kann ja nicht jeder, der vapet, kriegt dieses Problem. Aber man weiß es halt nicht, wann er es kriegt, man weiß es halt nicht, in welchem Ausmaß er es kriegt. Und ganz oft ist es so, dass diese Lungenschäden sehr, sehr langsam sich entwickeln. Ja, es ist ja völlig legitim, wenn irgendjemand sagt, naja gut, jetzt bin ich schon 30 Jahre alt oder jetzt bin ich 50 Jahre alt, jetzt kann ich nicht mehr so wie früher. Das mag sein, aber wenn man sich dann mit der Altersgruppe vergleicht, dann stellt man plötzlich fest, warum gibt es die, die nicht gewaped haben und die nicht geraucht haben, warum sind die einfach fitter als ich? Der Prozess ist, passiert halt immer sehr, sehr, sehr langsam.
Jetzt haben Sie ja gerade, als Sie sich vorgestellt haben, gesagt, Sie sind ja auch Kardiologe. Hat es auch Auswirkungen aufs Herz? Also auf die Lunge ist uns klar?
Auf die Lunge ist klar, auf das Herz wissen wir es noch nicht.
Okay.
Also das wissen wir noch nicht. Wir wissen, dass Folgen des Rauchens, also die COPD, einen ganz großen Einfluss auf das Herz haben. Also wahrscheinlich geht das über eine angeworfene Entzündungsreaktion, die nicht nur in der Lunge sich bemerkbar macht, sondern auch am Herzen. Aber dazu muss man sagen, dass das Rauchen ja sehr, sehr, sehr viel länger auf dem Markt ist. Mhm. Wir ja auch große Fehler gemacht haben. Ich glaube, es gibt Werbung, uralte Werbung, wo Ärzte vor Rauchen geworben haben. Glücklicherweise haben wir daraus gelernt und können jetzt sagen, in dem Moment, wo wir wissen, also gesund ist das Vapen mit Sicherheit nicht, wo wir einfach davor warnen können und sagen und informieren können, du musst es nicht machen. Mhm. Aber ob jetzt auch Schäden fürs Herz auftreten und ob möglicherweise noch ganz andere Schäden auftreten, ja, weil es durch dieses Verdampfen sind das sehr kleine Teilchen, die möglicherweise die Lunge verlassen und irgendwo anders im Körper ankommen, da haben wir noch nicht, die Zeit hatten wir noch nicht.
Spannend. War mir nicht bewusst.
Du überdenkst jetzt wahrscheinlich deinen eigenen Konsum nochmal.
Ja, genau.
Sehr gut.
Der Kopf läuft mit, auf jeden Fall. Richtig.
Wir haben es jetzt hier stehen, Popcornlunge. Was bedeutet das?
Also Popcornlunge wird im Fachbegriff als Bronchiolitis obliterans genannt. Das bedeutet, dass es ursprünglich aufgetreten bei einer Substanz, die in Popcornfabriken benutzt wurde. Deswegen kommt diese Popcornlunge. Das sieht nicht aus wie Popcorn, mhm, sondern einfach, weil es daherkommt. Da kommt es dazu, wenn das Gift, also die Teile sozusagen, die in dem Vapen drin sind, wie auch diese eine chemische Substanz, die in den Popcornfabriken besucht wurde, wenn die in die Lunge reinkommt, dann kommt es dort zur Veränderung der kleinen Atemwege. Und die kleinen Atemwege werden dann irgendwann so dick, dass nichts mehr durchpasst. Und das Fatale daran ist, dass das nicht wieder rückgängig zu machen ist. Das heißt, da geht echtes Lungengewebe kaputt. Der Punkt ist, das sagen auch ganz viele, naja, die Popcornlunge ist doch relativ selten. Ja, das ist sie. Aber wenn ich mir bedenke, dass ich etwas mache, was ich gar nicht unbedingt muss, mit dem Risiko, dass ich dann wirklich ernsthaft krank bin, und es gibt schon Patienten, die sind wegen der Popcornlunge transplantiert worden.
Oh, Wahnsinn.
Mhm. Also das ist keine Erkrankung, wo man einfach mal so, ja, ja, da habe ich eine Popcornlunge, wird schon gehen. Das ist wirklich junge Menschen, intensivpflichtig, lange Beatmungszeit, lange Entwöhnung wieder von der Beatmung. Also das möchte man nicht.
Ist das vergleichbar mit der COPD?
Nein.
Nee, okay.
Das ist nicht vergleichbar. Also bei der COPD gehen auch die Atemwege kaputt. Mhm. Bei der COPD passiert es, dass zum Großteil auch diese kleinen Lungenbläschen kaputt gehen. Die werden, also ich sage jetzt mal 10 kleine, werden zu einem großen Bläschen. Aber was damit das Entscheidende passiert, die Oberfläche wird deutlich kleiner. Mhm. Und diese Bläschen werden oft größer, dieses große Bläschen ist oft größer als diese 10 kleinen. Und das bedeutet sozusagen, ich habe einen schlechteren Sauerstoffaustausch, das funktioniert nicht mehr. Bei der Bronchiolitis obliterans gehen richtig die Atemwege zu.
Okay. Mhm.
Da passiert dann gar nichts mehr und die gehen auch nicht wieder auf.
Und also wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, nikotinfreie Vapes oder mit Nikotin, beides schädlich. Macht das Aroma denn noch einen Unterschied dazu?
Nee, oder? Das ist jetzt die Frage, ob das bei der Schädlichkeit was macht. Also bei der Schädlichkeit gehen wir davon aus, dass es auch nicht gesund ist. Mhm. Ja, weil wir einfach sagen, okay, wir haben diese Aromen, die Aromen sind getestet, die sind, weiß ich nicht, es gibt ganz leckere Apfelaromen, ja, die kann man wirklich in jede Speise reintun und die machen im Magen-Darm-Trakt nachgewiesenerweise auch gar nichts. Mhm. Wobei es gibt natürlich Leute, die sagen, lieber esse ich einen Apfel als ein Apfelaroma, aber okay. Aber das Problem ist, dass wir gar nicht wissen, was passiert mit diesem Apfelaroma, wenn es verdampft wird. Also welche Substanzen entstehen daraus noch? Das ist das eine. Und das andere ist, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, dass die Aromen irgendwie suggerieren, das ist doch gar nicht so schlimm. Guck mal, Rauchen riecht doch furchtbar und kalter Rauch, aber du riechst doch jetzt nach Melone oder nach Apfel oder nach Kirsche oder was es auch sonst noch gibt. Ja, Drachenfrucht habe ich auch gehört, alles Mögliche. Ich glaube, das Aroma ist insofern fatal, weil es den Einstieg in die Benutzung deutlich einfacher macht.
Ja, es ist ja offiziell ab 18, aber in der Aufmachung bunt und glitzernd und gut riechen.
Auch mit Technik versehen zum Teil, ne? Ganz
genau.
Interessant, ja.
Da sind dann Spiele drauf.
Ja, kann mit dem Handy verbunden werden und was es da nicht gibt.
Also da kann mir ja jetzt die Industrie nicht sagen, dass sie als Zielgruppe, sage ich mal, die über 18-Jährigen haben. Sondern das zielt ja ganz klar auf Jugendliche und junge Erwachsene. Ich verstehe ja auch nicht, um nochmal den Schwenk zu machen zu Westeis damals und den Mentholzigaretten, das wurde verboten. Warum gibt es das jetzt in allen Farben des Regenbogens und auch allen möglichen Aromen und niemand sagt, müssen wir verbieten, wir lassen es einfach bei dem Rauchgeschmack, beim Nikotingeschmack, damit auch allen klar ist, dass es eigentlich gar nicht so cool ist.
Ich glaube, da ist Politik und Industrie ziehen da nicht an einem Strang. Mhm. Und ich glaube, das ist ja, also die Zigarettenindustrie neigt ja auch dazu, das zu verkaufen, als das jetzt haben wir was Gesundes auf den Markt gebracht für das Rauchen. Und mein Eindruck ist immer, wenn es um Geld geht, wird es immer sehr schwierig, auf die Gesundheit zu achten. Und es ist ja so, dass es gibt ja auch Überlegungen zu sagen, man müsste es jetzt einfach verbieten, es darf jetzt nicht mehr so sein oder sowas. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wir wissen jetzt, dass es sowas gibt und dann wird es irgendwann einen Schwarzmarkt geben oder irgendwas. Also
Es gibt ja Länder, in denen ist es schon verboten. Großbritannien, Belgien, glaube ich auch, Frankreich, die verbieten ja mittlerweile die Aromen. In China darf gar nicht gewaped werden, obwohl die ganzen Geräte daherkommen. Finde ich ganz spannend,
dass das alles hier landet.
Ja, genau. Ja. Ich würde mir auch von der Politik, wir haben ja in der letzten Folge auch mit Herrn Stegemann schon drüber gesprochen, da eine klarere Kante wünschen, damit wir da irgendwie auch Herr der Lage werden. Ne?
Ja, da so einen Cut reinbekommt und auch eine Kontrolle. Ne? Es ist schon sehr unkontrolliert und in allen Altersspannen. Also man hört es ja auch von Grundschulen zum Teil, die Problematik. Ne? Also das ist ja nicht nur bei den 14-, 15-, 16-Jährigen, sondern auch schon bei den sehr, sehr jungen Schüler und Schülerinnen der Fall. Ne?
Die werden auf dem Schulhof verkauft, hin und her verkauft. Oder man muss ja schon fast sagen gedealt, weil es ja mehr als illegal ist, wenn so ein Achtklässler eine Vape an einen Fünftklässler verkauft. Wo haben die her? Und denen ist teilweise wirklich nicht bewusst, wir haben gerade ja schon drüber gesprochen, wenn wir im Unterricht sind, die Schüler fragen uns, was ist gesünder, Zigarette oder Vapen oder Zigarette oder Alkohol? Und die haben gar nicht dieses Problembewusstsein, dass das, was mit denen macht gesundheitlich, die finden es irgendwie cool, wenn es bunt ist, wenn es leuchtet, wenn es nach irgendwie einem coolen Aroma schmeckt und die tauschen ja auch fröhlich untereinander hin und her. Und dann kommt ja noch der Faktor hinzu, ich weiß nicht, ob Sie das im Krankenhaus auch merken, es gibt ja Vapes, die sind mit synthetischen Cannabinoiden versetzt, was unmittelbar zu körperlichen Reaktionen führt. Bei uns im Emsland heißt es Gurke, das gibt es auch unter anderen Namen, Ballerliquid etc. Und dieses Problembewusstsein haben die gar nicht. Die tauschen munter hin und her und das ist ja egal, dann schmeckt es halt mal nach Karamell oder mal nach Melone. Aber die denken gar nicht so weit, dass da ja auch irgendwie Murks mitgemacht werden kann. Ne? Also mittlerweile haben wir alle Jugendlichen so weit, dass sie sagen, ja, K.O.-Tropfen ist ganz schlimm, aber an der Vape von irgendjemandem, der mir die anbietet, ziehe ich.
Nee, das Verständnis oder das Feingefühl fehlt da, ne? Das Nachdenken in dem Bezug, ja.
Also ich glaube, das ist, also die Jugendlichen sind die eine Gruppe, die anderen sehe ich auch die Erwachsenen. Mhm. Und ich glaube, die haben das Problem einfach dadurch, dass es ja mal wirklich die Idee war, wenn alle Versuche mit dem Rauchen aufzuhören nicht funktioniert haben, dass man dann auf diese E-Zigarette umsteigt. Mhm. Und es war sogar vor Jahren denn mal, dass in England wurde das Vapen von der Krankenkasse übernommen. Wenn man nicht mehr geraucht hat, dann wurde das Vapen von der Krankenkasse übernommen. Mhm. Weil sie gesagt haben, damit haben wir eine Möglichkeit, die Leute vom Rauchen wegzukriegen. Fakt ist, dass es wieder verlassen worden, weil es nicht funktioniert. Mhm. Also es kann ein Weg sein, vom Rauchen über das Vapen wegzukommen. Aber ganz oft wird dann das Rauchen, also die eine Sucht durch die andere Sucht, nämlich das Vapen, ersetzt. Und da finde ich es immer schwierig. Also wenn ich eine Sucht habe, dann ist meine Freiheit eingeschränkt. Dann verbringe ich zum Teil Gedanken, wo kriege ich meine Dingens her, bin unruhig, wenn ich merke, in der Hosentasche ist es nicht, weil ich die Hose gewechselt habe vorher oder was auch immer. Das finde ich ganz schlimm. Und aber in der Bevölkerung ist es immer noch drin, das Vapen ist gesünder. Man kann ihm nicht zu 100% widersprechen. Also wenn mir jetzt, weiß ich nicht, ein 40-Jähriger sagen würde, soll ich zu rauchen anfangen oder soll ich zu vapen anfangen, dann würde ich sagen, lass es beides. Aber wenn er das nicht kann, aus welchen Gründen, dann in Herrgotts Namen, dann mit nikotinfreiem Vapen, kann ich als Lungenfacharzt besser leben, als dass er irgendwie eine Zigarette raucht. Mhm. Aber es ist eben so, es ist nicht gesund. Und da muss man, das glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges, was wir machen müssen, das in die Welt oder in die Masse raustragen, dass Rauchen und Vapen beides ungesund ist und überflüssig. Und wir müssen dieses Image wegkriegen, ja, dass es cool ist, mit dem Vapen dazustehen. Ja? Mhm. Also verstehe ich nicht.
Ja, das hat sich so aufgebaut, das stimmt. Das ist auch viel Gruppendynamik dann auch, ne? Gerade bei jungen Menschen. Ja. Zwei machen es, dann muss ich es auch oder zumindest probieren. Und eine klassische Ja- oder Nein-Frage, gibt es einen ungefährlichen Konsum?
Nein.
Mhm. Hätten wir es damit einmal abgehakt.
Also jede Vape ist schädlich, genauso wie jede Zigarette auch schädlich ist.
Also ja, da muss man nicht drüber. Also es gibt immer Schäden, die entstehen durch die wiederholte Einwirkung von Gift auf das Gewebe. Und es gibt halt Zufallsveränderungen. Es passiert in jedem Fall was. Und das ist, da kann man nicht sagen, ja, wenn du einmal pro Woche oder sowas.
Ja.
Ja, so wie man beim Alkohol das ja versucht zu machen. Es gibt auch viele Kollegen, die sagen, also Alkoholkonsum. Es gibt so eine Empfehlung von der WHO. Ich glaube, die Frau kann 12 Milligramm Alkohol oder 12 Gramm Alkohol pro Tag trinken. das wäre risikoarmes Trinken. Aber Fakt ist, es ist keine Abstinenz. Und was mein Hauptproblem da ist, also unabhängig von diesen Giften, die da sind, was passiert mit meinem Kopf? Also wenn ich jetzt sage, naja gut, jetzt habe ich 2 Jahre lang einmal pro Woche, also immer nur am Wochenende gewaped, ja mein Gott, dann kann ich das auch mal am Tag mal, also unter der Woche machen. Das ist dann einfach, nee, es gibt keinen ungefährlichen Konsum.
Ja, und ich finde ja in so Vapes, da, also vergleichbar, sind da ja viele Züge drin, mehr als bei einer Zigarette, ne? Ich weiß gar nicht, 200, 300 Züge in einer oder noch mehr.
800, das kommt immer drauf an und dann geht es hoch, ne? Du kannst verschiedene Stufen bekommen, ja.
Und das ist ja deutlich mehr als bei einer Zigarette, aber wenn man dann schaut, wie lange zieht ihr denn oder wie lange habt ihr was von eurer Vape und wie lange hättet ihr was von einer Schachtel Zigaretten, dann sind die ja bei einer Vape schneller durch, sage ich jetzt mal, als bei einer Schachtel Zigaretten.
Ne? Ja, kann also, ich aus eigener Erfahrung sagen, definitiv, das ist so. Also man hängt, wenn man die Möglichkeit hat, dann dauerhaft an dieser Vape oder E-Zigarette. Wenn man draußen unterwegs ist oder spazieren ist, man ist immer wieder da und raucht die Vape, finde ich. Das ist der Unterschied zu einer Zigarette. Ne? Die rauchst du ein paar Minuten, dann ist die auf. Du machst sie aus und gehst wieder rein oder machst was anderes.
Und es gibt ja tatsächlich Schulen, die berichten uns, dass die Schüler das im Unterricht machen. Ne? Also nicht nur klassisch wie früher auf der Schultoilette, wo die ganze Bude dann verqualmt war, sondern wirklich auch im Unterricht daran ziehen und dann wieder das Ding wegstecken. Geht natürlich nicht.
Ist es nicht auch sogar in Kneipen, darf man nicht sogar, oder in Restaurants vapen?
Also ist mir noch nicht begegnet, das ist überall untersagt. Okay. Also wenn das mal Thema war oder so, oder auch in meinem Umfeld, dann war das immer, also rauchen gar nicht und auch nicht vapen. Ja. Das ist tatsächlich auch in rauchfreien Zonen mit eingenommen.
Das macht ja wahrscheinlich auch Sinn, wenn ich im Restaurant vape
und
ich esse ein Steak und das riecht nach Apfel.
Ja, genau. Das passt nicht so ganz.
Nee, das macht mir nicht Sinn, ja.
Ja, aber das ist auch, also Rauchverbot ist Rauchverbot dann in dem Sinne, ne? Ja. Sonst macht es keinen Sinn.
Finde ich auch, ja, genau. Haben Sie denn jetzt aus Ihrer medizinischen Sicht die eine Idee für Prävention? Was könnten wir Schülern erzählen, damit die gar nicht erst anfangen oder, wenn sie schon angefangen haben, akut sofort aufhören?
Also ich glaube, die Frage kann man einfach beantworten. Nein, habe ich nicht, weil es gibt nicht die eine Idee. Wovon ich fest überzeugt bin, dass Information, also informiert, mich entscheiden zu können. Ich glaube, das ist das Allerbeste. Und deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, so früh wie möglich den Kindern klarzumachen, was das bedeuten kann. Und ob man da jetzt noch Beispiele für nimmt. Ja, also wir haben in meiner alten Wirkungsstätte, da haben wir für Jugendliche gehabt, dass wir den Patienten vorgestellt haben. Ja, die wirklich schwer krank waren, die damit bereit waren und die begriffen haben, ja, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich habe, weiß ich nicht, 30 Jahre lang geraucht. Ich weiß nicht, ob man solche Wege machen könnte. Ja, aber ich glaube, das Entscheidende ist mit Informationen. Und ich glaube, es ist nicht mit irgendwie Angst oder, weiß ich nicht, von oben herab, sondern einfach zu sagen, okay, Leute, wir möchten euch informieren, was es ist. Wir möchten euch ehrlich informieren. Wir haben davon nichts, ob ihr jetzt vaped oder ob ihr jetzt nicht vaped. Das ist eure Entscheidung. Aber ich finde, man muss die Kinder so früh wie möglich auch in die Situation bringen, dass sie sich aktiv dagegen entscheiden können mit entsprechendem Wissen. Also auch vielleicht in der Gruppe sagen können, die Leute, webt ihr meinetwegen, aber ich werde damit nicht anfangen, weil das ist nicht, da gibt es dafür, das sind die Probleme, die möchte ich nicht haben.
Man fühlt sich auf jeden Fall deutlich fitter, wenn man nicht webt. Man kann durchatmen, man hat keinen lästigen Reizhusten, den man zwischendurch, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also macht viel, viel aus, wenn man das lässt tatsächlich. Das ist ein großer Unterschied.
Ja, definitiv, klar. Ausdauer etc.
Ja, genau.
Sie hätten jetzt die Möglichkeit, einen Wunsch zu formulieren an die Politik, an irgendwelche Entscheidungsträger. Was wäre so aus medizinischer Sicht Ihr Wunsch, mit diesem Thema umzugehen?
Also mein Wunsch wäre, dass man, wie Sie das schon angesprochen haben, dass man auf diese Aromen verzichtet und einfach sagt, okay, wenn ihr vapen wollt, weil ihr das braucht, aber dann nicht mit diesen Aromen, mit diesem Leckergeschmack. Und es wäre für mich auch, dass wirklich stärker überwacht wird, dass es wirklich nur an 18-Jährige oder vielleicht sogar später, ich könnte da gut damit umgehen, dass es abgegeben wird. Und ich finde, mein Eindruck ist, dass bei diesen Zigaretten, diese furchtbaren Bilder, die da drauf sind, oder diese Sprüche, was es alles machen kann, ich glaube nicht, dass das irgend wirklich was bringt. Oder ich habe den Eindruck, das bringt nicht viel. Aber was ich den Eindruck habe, was gebracht hat, die Werbung dazu verbieten. Ja, dass man einfach sagt, okay, Leute, verkauft eure Vapes, aber die Vapes müssen alle ähnlich aussehen. Ja, da kann nicht so was Tolles sein. Also, dass man nicht optisch irgendwie was Gesundes, was Positives suggeriert, was gar nicht da drin ist.
Es ist ja dann ein Lifestyle-Produkt geworden. Ja, absolut. Ne? Also genau. Farblich passt es ja, kann man es ja.
Wenn man zu den Klamotten zum Outfit kombinieren, ich wollte es gerade sagen, ja, wenn man möchte.
Ich würde mir ja wünschen, dass wir die Eltern noch mehr dran kriegen, sage ich mal, ne? Dass die da mehr in die Verantwortung kommen, weil die ja oft diese Dinge auch kaufen.
Und mehr wissen einfach auch darüber, ne?
Genau.
Dass das nicht Melone ist.
Und, ja,
genau. Oder Blueberry.
Also das mit den Angehörigen oder mit den Eltern finde ich was ganz Entscheidendes. Die müssen es genauso wie ihre Kinder begreifen. Und ich glaube, das Beste ist immer das Sicherste, wenn die Eltern mit gutem Beispiel vorangehen würden. Also sagen würden, okay, bei uns wird nicht geraucht, bei uns wird auch nicht gewaped. Mhm. Ich glaube, dass es schwierig ist und ja, es gibt auch Haushalte, die haben die Eltern nicht geraucht, haben die Kinder trotzdem geraucht. Ja, wir sind alle auf der Straße und kommunizieren mit anderen. Aber ich glaube, wenn man das einfach routinemäßig nicht erlebt und einfach nicht mitkriegt, das wird warum auch immer genommen. Es gibt ja oft einen Grund, ja, ich meine, nur weil es schmeckt, ja, dann nimm doch in Herrgottsnamen ein Stück Melone oder iss einen Apfel. Mhm. Ja, das ist deutlich weniger schädlich. Also gibt es ja irgendwas, was ich damit schon haben will. Und da muss man sich überlegen, ob man damit nicht klarkommt, ob es nicht einen anderen Weg gibt, diese Befriedigung zu erreichen und nicht über das Vapen. Und da müssen die Eltern, glaube ich, mit gutem Beispiel vorangehen. Dass sie nicht sagen, weiß ich nicht, wenn sie sich gestritten haben, jetzt gehen wir erstmal eine rauchen. Dann geht in Herrgottsnamen Apfel essen oder trinken Kaffee.
Wie reagieren Eltern, wenn die bei Ihnen wenn die Kinder bei Ihnen in der Behandlung sind, weil die gewaped haben?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Eltern, also bei den kleineren, was heißt kleineren, bei den unter 18-Jährigen sind sie offen mit dabei. Und dann gibt es die eine Version, die sagt, siehste, habe ich dir schon immer gesagt, du sollst es nicht machen. Sagen Sie es ihr ruhig, sagen Sie es. Und die anderen sagen, ach, das haben wir jetzt aber nicht gedacht, aber wir vapen auch. Und dann sagen oft die Kinder, ja, aber Mama, du vapest doch auch oder Papa, du vapest doch auch. Ja, aber ich bin ja schon viel größer und ja, das ist nicht alles falsch, aber es ist so, dass in den Familien, wo gewaped wird, null Verständnis dafür da ist, dass man möglicherweise oder wahrscheinlich sogar etwas Ungesundes für den Körper macht.
Ich finde, beim Rauchen haben wir den Sprung schon geschafft. So, also wir haben das Nichtraucherschutzgesetz, es wird nicht mehr im Idealfall in geschlossenen Räumen oder wie früher Familienausflug und Papa sitzt vorne und quarzt eine nach der anderen mit geschlossenen Fenstern und so, das wird nicht mehr gemacht. Mhm. Beim Vapen ist das noch nicht und beim Alkohol schon lange nicht. Also da ist ja das Bewusstsein gar nicht da dann. Ne?
Also Alkohol ist auch, glaube ich, das Problem, dass es aus für mich unerfindlichen Gründen gesellschaftlich etabliert ist.
Ja.
Also man darf und zum Wein, ich werde nie vergessen, wir haben mal so Treffen gehabt mit Geschäftsführern und dann saßen wir zusammen und ich war da als Chefarzt und dann waren die völlig irritiert. Die haben alle mit dem super leckeren, teuren Essen sich einen Rotwein dazu bestellt und wussten auch all die Begriffe und ich habe dann die Cola genommen. Da war ich erstmal unten durch, aber ich verstehe das nicht. Also ich habe das Glück, dass es mir nicht schmeckt, aber zum anderen ist es völlig selbstverständlich. Also wenn Sie sagen, egal welche Schicht Sie sind, wenn Sie sagen, ich trinke jetzt einen Rotwein, dann sagen alle toll und sagen manchmal, du hast noch sogar Stil. Ja, und ein bisschen habe ich so das Gefühl, dass es beim Vapen auch so ist. Ah, komm, lass uns eine vapen sozusagen. Das Positive, ich bin ja weg, ich rauche ja nicht, aber ich vape, aber irgendwas muss ich machen und wir sind dann zusammen. Und ich glaube, das muss man irgendwie versuchen, das zu zerstören. Das ist nichts Tolles.
Ja.
Das ist einfach, ich sage immer, das ist einfach dumm.
Ja, ist es.
Ich will jetzt nicht zu nahe treten.
Nein, alles gut. Ich kann da super mit umgehen, weil es stimmt. Das ist so.
Ja. Also, wir werden ganz oft gefragt jetzt im Unterricht, was denn die schlimmste Droge auf der Welt ist. Und wenn wir gemessen an den Todeszahlen einfach mal gucken, dann ist es ja definitiv erstmal Alkohol, ne? Autounfälle, Langzeitfolgen etc. Dann kommen die Drogen, die dann meinen, Heroin, Kokain, Crystal Meth, wie sie alle heißen. Aber beim Alkohol gucken wir ja auch alle gerne weg.
Ja, das ist richtig, aber die meisten Kosten entstehen durch Rauchen.
Ja.
Das muss man auch sagen. Ja, durch Alkohol sterben viele. Aber also in der Suchtmedizin spielt der Tabak die Hauptrolle. Mhm. Also das ist das Hauptproblem, das verursacht die meisten Kosten. Aber spielt natürlich auch für den Staat das meiste und für die Industrie das meiste Geld ein. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Problem.
Ja,
ich glaube, Geld spielt da eine große Rolle. Ja, ne? Und solange die Einnahmen fließen, wird natürlich auch kreativ an irgendwelchen Vermarktungskampagnen und so weiter gearbeitet. Das ist einfach so, ne? So nehme ich das auch wahr.
Das wird halt aus unterschiedlichen Töpfen bezahlt, nicht? Sozusagen der Staat nimmt über die Steuern ein, die Industrie verdient das Geld, aber wenn die Schäden dann auftreten, also beim Patienten, dann zahlt das die Krankenkasse. Und was ja ganz oft nicht berücksichtigt wird, wenn bestimmte Erkrankungen auftreten, welche Kosten dann entstehen allein durch diese Krankschreibung. Mhm. Ja, also, dass jemand nicht da ist und nicht arbeiten kann und ersetzt werden muss. Mhm. Das glaube ich auch so. Aber wie gesagt, das ist die, die entscheiden können, verdienen noch daran.
Ist es so, wenn dann, weil Sie es vorhin schon mal gesagt haben, es gibt ja auch Patienten, die mit der Popcornlunge irgendwie, da muss dann Organ transplantiert werden, wird dann geschaut, also wird dann eine Triage gemacht und gesagt, okay, du hast es dir ja irgendwie kaputt gesoffen oder kaputt geraucht, du bist jetzt vielleicht nicht der Erste auf der Liste. Darf man das so fragen und darf man das so entscheiden?
Fragen können Sie das. Glücklicherweise fallen diese Entscheidungen, die fallen immer in großen Boards. Also das ist nicht ein Arzt, zu dem ich hingehe und der sagt jetzt, pass mal auf, du bist mir sympathisch, du kannst nichts dafür, du kriegst eine Lunge. Bei dir, dich mag ich sowas. Es werden bestimmte Dinge gefordert. Also jemand, der, weiß ich nicht, permanent raucht bis zur Transplantation, der wird keine Transplantation kriegen, weil man sagt, der hat es ja gar nicht begriffen. Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es danach machen wird. Aber es wird immer so geguckt, wo das Organ die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dieses Leben länger zu halten. Okay. Ja, also wo ist wirklich der Mensch, der davon profitiert. Also wenn jemand sich durch das Vapen die Lunge kaputt gemacht hat, natürlich wird er eine Lunge kriegen, wenn es nötig ist. Mhm. Ja, aber dazu muss man auch mal sagen, wenn wir sagen, es gibt so manche Leute, die sagen, naja, dann muss es halt, also ich sage jetzt mal, beim Vapen ist das noch nicht so der Hauptpunkt, aber beim Rauchen ist es schon dann die COPD, die muss irgendwann transplantiert werden. Dann gibt es schon so Leute, die sagen, naja, dann kriege ich eine neue Lunge. Ja, aber de facto muss man sagen, die neue Lunge wird nicht die nächsten 40 Jahre halten. Und das kann viele Probleme geben. Also die Transplantation, das ist so eine, wie soll ich es mal nennen, eine Ultima Ratio. Ja, also wenn ich nichts mehr habe, dann nehme ich das und entweder das wird besser oder es wäre sowieso schlecht gewesen. Aber nein, es wird also wird jetzt nicht entschieden, wer sich das selbst verursacht hat. Weil wenn Sie dann nehmen, der größte Teil der Lungentransplantierten, das sind Raucher. Ja, bei den Lebern sind es ganz oft Alkoholiker oder Leberentzündungen, wo auch immer. Also ich glaube, wenn man das rausmachen würde, wenn es ein selbstverschuldetes Schicksal ist, das wird sehr schwierig. Weil ich auf der anderen Seite gibt es ja auch, dass wir sozusagen die sportliche Aktivität fördern und sagen, die ist gut und das ist ja auch nachweislich gut für die Gesundheit. Aber was bedeutet für jemand, der Bungee-Jumping macht? Also was bedeutet das für jemand, der irgendwie Ski fährt? Wie ein Wahnsinniger, ja, der Mountainbike macht oder mit den E-Bikes da noch was einen Chip reinmacht, dass sie deutlich schneller fahren. Ja, da macht ja Sport, will ich den bestrafen, wo will ich die Grenze jetzt ziehen? Ja, was ist selbstverschuldet und was nicht? Ja. Also da wird einfach danach geguckt, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Patienten dieses Organ lange lebt? Mit dem Patienten zusammen, bei der Patientin.
Super, ich würde sagen, wir haben viel geredet, viel Input.
Viel gelernt.
Viel gelernt, auf jeden Fall. Nehmen da sehr viel mit und können uns eigentlich nur, nicht eigentlich, wir können uns nur bedanken für die Expertise, für die Zeit. Und ja, lasst das Vapen sein. Wir haben heute viel darüber gelernt und viel gehört. Und das sollte uns auf jeden Fall zu denken geben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin der auch gerne gefolgt, weil für mich ist es ein Bedürfnis, möglichst viel aufzuklären, dass man vernünftig entscheiden kann und sich für den richtigen Weg entscheiden kann.
Das ist schön. Wir haben zu danken.
Dankeschön.